Ja, von meiner Seite auch willkommen. Ich hoffe, ihr hattet bis jetzt alle einen guten Tag und hatten spannende Themen hier an diesem Event. Wir werden die nächste Stunde eigentlich über Nano-Server sprechen, also die Deployment Options, und das ist so das Ziel dieser Session. Ich werde etwas erzählen, warum Nano-Server und so weiter. Hier kurz zu mir. Wie gesagt, ich arbeite als Cloud-Architekt bei der Firma ITnetics und kümmere mich da eigentlich um so Cloud-Projekte, Fabric-Projekte, Hyper-V, Azure und so weiter. Nicht, dass es jemand groß interessiert. Aber grundsätzlich hier die Agenda. Wir schauen uns an zuerst mal die Challenges, die wir heute haben in einem Microsoft Data Center. Ich glaube, ihr werdet selber die Challenges kennen. Trotzdem werden wir kurz schauen, was sind das für Challenges und wie wird Microsoft die adressieren. Dann kurz etwas zum Microsoft Server allgemein, so etwas in History. Dann Deployment of Nano Server, Management Nano Server. Und dann habe ich versucht, auch noch gewisse Insights und Best Practices reinzubringen, die wir in den letzten Deployments von Kunden hatten. Wir waren grundsätzlich schon seit, ich denke, Mitte dieses Jahres oder Anfang dieses Jahres unterwegs bei Kunden mit Windows Server 16 in gewissen Microsoft Early Adopter Programs und da haben wir gewisse Erfahrungen sammeln können. Ich möchte das auch weitergeben, was da so speziell ist und was wir daraus gelernt haben. Das sind so die Ideen. Gut, zuerst, wie ihr vielleicht hören könnt, aber mein Akzent, den man ganz leicht hören kann wahrscheinlich. Ich komme nicht aus Deutschland, ich komme aus der Schweiz und für die, die nicht genau wissen, wo die Schweiz ist, es ist nicht genau da, sondern eher da unten, bin ich mir ziemlich sicher. Aber ja, passiert. Gut, so sieht das etwa aus, wenn ich arbeiten gehe. Nein, auch nicht, aber grundsätzlich, wir haben Berge. Schokolade, ich habe leider keine mitgebracht. Normalerweise bringe ich Schokolade. Normalerweise bringe ich mit. Wir haben Käse, Uhren, Banken. Ja, und das war es eigentlich auch schon. Das ist so Kurzabrieb in Schweiz, Schweiz 101. Gut, kommen wir aber zum Thema. Sparen wir uns die Zeit für die technischen Sachen. Zuerst, was haben wir heute für Challenges in unseren Datacentern? Einer der größten Challenges, die ich sehe bei Kunden, ist Patch-Management oder Patching von Systemen, welche dann zu Reboots führen beispielsweise. Das heißt, ich sehe viele Kunden, die extrem viel Zeit darauf oder Zeit investieren, um den Patch-Prozess zu automatisieren, um den Prozess überhaupt zu schaffen, um entsprechend Systeme hochverfügbar auszulegen, nur dass sie während diesem Prozess nicht runtergehen oder verfügbar sind, Maintenance-Windows zu definieren und so weiter. Da steckt ein Riesenaufwand dahinter und wäre doch schön, wenn man das reduzieren könnte und diesen Speed mal erhöhen könnte. Was das heißt. Das andere ist Server-Images. Die sind sehr, sehr groß. Also wir kennen ja ein Full-Server-Image heute von Windows Server 2012 R2 ist so zwischen 12 bis, glaube ich, 14 Gigabyte. Einfach so als VDX-Image. Wenn man sich das überlegt, wenn man da eine Applikation deployt, die zum Beispiel 500 Megabyte groß ist, dann macht das irgendwie kein Verhältnis. Dann macht das irgendwie relativ wenig Sinn, da so ein großes Betriebssystem zu deployen. Ich deploy ja nicht dieses Image, weil ich den Server deployen will, sondern ich deploye für die Applikation, für den Service, den ich bereitstellen möchte. Das ist das eine. Das heißt, das Problem dabei ist, dass ich dieses Image auch durchs Netzwerk pushen muss. Das heißt, das Netzwerkbandbreite und so weiter, die ich da brauche, um das, zum Beispiel das Image aus einem aus einer Library zum Beispiel auf einen Hyper-V-Host runter zu kopieren oder VMware-Host oder was immer es auch ist, braucht natürlich Zeit und vor allem Netzwerk-Traffic. Das andere ist, die brauchen natürlich dann auch Platz auf der Disk und das Operating System konsumiert natürlich auch Ressourcen. Sprich, es braucht Memory, es braucht CPU. Ich glaube, heute deployt niemand mehr einen Windows Server unter einem Giga RAM, weil es einfach keinen Sinn macht, irgendwie, auch wenn es möglich wäre, das so zu machen. Der Vorteil hier wäre doch, wenn das Operating System viel weniger Ressourcen brauchen würde, könnte ich viel, viel mehr virtuelle Maschinen zum Beispiel in meinem Data Center deployen, meine Hardware besser ausnutzen und entsprechend mehr Services mit derselben Hardwareleistung bereitstellen, die ich heute habe. Gut, und der größte und wahrscheinlich einer der wichtigsten Punkte ist Security. Ich glaube, es gibt hier, glaube ich, etliche Security-Sessions oder es wird auch immer wieder, Microsoft pusht im Moment das Thema Security extrem. Das merkt man auch in Windows Server 2016. Nicht nur das Nano-Server, aber Nano-Server ist ein Teil dieser Security-Story. Und es ist so, dass ich, wenn ich mit Kunden spreche, oft kommt das ab, ja, aber die Security-Story, das ist für mich nicht relevant. Ich bin viel zu klein, kein Mensch interessiert sich für mich. Das stimmt so nicht. Studien zeigen definitiv, dass Unternehmen attackiert werden, egal welche Größe, egal wie interessant oder sie sind oder nicht. Und da, ganz ehrlich, gibt es verschiedene Sachen, die man befolgen kann. Man muss da nicht mit einem riesen Security-Konzept kommen, um da schon mal einen relativ großen Impact zu machen. Da gibt es relativ einfache Dinge, die man da erledigen kann. Ein Punkt zum Beispiel bei einem Kunden, den ich von früher kenne, das ist auch schon ein paar Jahre her, da war ich ganz neu, haben wir Hypervisor deployed, der hat diesen Staging-Prozess automatisiert und der installiert auf jedem Hypervisor Adobe Reader und Java. Also wie jetzt? Habe ich gefragt, was das soll. Ja, das ist unser Default-Server-Image. Und dann habe ich gefragt, warum dann Adobe Reader und Java? Ja, falls ich mal ein PDF auf dem Server öffnen möchte, kann ich das tun. Ja, okay. Ja, das ist natürlich etwas, was nicht geht. Wenn man sich die Security-Listen anschaut, Buglisten oder Applikationen, dann sind wahrscheinlich irgendwie drei Applikationen on top. Java, Adobe Reader und Adobe Flash. Das sind wahrscheinlich die, die da ziemlich top dabei sind. Nichts gegen die Hersteller, nur by the way. Das ist mal das eine. Aber auch Microsoft macht einen relativ schlechten Job, wenn wir das anschauen. Ich meine, wenn wir Full Server heute anschauen, wir kriegen Internet Explorer, wir kriegen Notepad, wir kriegen Paint und so weiter auf unsere Server. Wer braucht schon Notepad auf dem Server? Und jetzt muss man sich vorstellen, wenn da ein Critical Bug in Notepad drin ist, dann muss man entsprechend diesen patchen und entsprechend auch den Server entsprechend rebooten und so weiter. Ich möchte niemandem wünschen, dass er gehackt wird, weil ein Bug in Notepad drin ist. So, solche Dinge. So, gut, das ist ein Statement auf Twitter von Jeffrey Snower. Jeffrey Snower, Technical Fellow at Microsoft und Lead Architect, glaube ich, für Windows Server und System Center. Oder vielleicht ist er momentan sogar etwas nochmal aufgestiegen. Und was er damit eigentlich sagen will, ist, wenn ihr mehr installiert, als ihr eigentlich benötigt, dann habt ihr es eigentlich verdient, sozusagen gehackt zu werden. So mehr oder weniger meine freie Interpretation. Also installiert nur das, was ihr wirklich braucht. Also nicht ein Server, der ein Webserver ist, das ist ein Webserver, da kommt nur das drauf, was da drauf muss. Also, wir brauchen eigentlich nur das, wir benötigen eigentlich nur das, was wir wirklich zum Betrieb von diesen Servern benötigen. Gut. Nächster Punkt. Microsoft etwas in History, eine kleine History-Stunde. Mit Windows NT und Windows Server 2000, 2003, da war gar nicht so ein großer Gap zwischen dem Client-Betriebssystem und dem Server-Betriebssystem. Ich glaube, in Windows NT war das, als es noch einen Registry-Key gab, die einen kennen vielleicht noch, um zu switchen von Client-Version zu Server-Version. Und da gab es diesen Typen da, den vielleicht auch einige kennen, diesen Mark Rosinovich. Kennt man vielleicht. Der hat diesen Registry immer wieder gefunden. Und ich glaube, das war auch einer der Gründe, warum sie den bei Microsoft angestellt haben, dass sie nicht diesen Registry Key immer wieder findet. Einer der Gründe. Okay. Dann der nächste Release war dann, da dauerte eine Weile, zwischen 2003 und Server 2008. War eine schöne Zeit, hat lange gedauert. Wir konnten viele 2003-Server ausrollen. Und Microsoft hat dann das erste Mal Core Server vorgestellt. Nebst vielen anderen tollen Dingen kam dann mal mit 2008 Core Server. Wer hat Core Server in Produktion betrieben? Okay, doch, ja, okay, etwa 10 Hände würde ich jetzt mal sagen. War das lustig? Hat es jemandem Spaß gemacht? Wahrscheinlich nicht. Das Problem damals war nicht unbedingt das Konzept von Core Server. Das Problem war, dass halt die Tools nicht so weit waren wie das Konzept an Core Server. Das heißt, wir hatten zum Beispiel keine. Wir hatten damals die erste Version von PowerShell, war auch noch nicht so weit vorgeschritten. Wir hatten relativ wenige PowerShell-Module. Beispiel, es gab kein PowerShell-Modul für Hyper-V, iSCSI-Konfigurationen und so weiter. Das mussten wir alles per CLI machen. Wir haben gewisse Kommandozeilen und so weiter. Das ging ja noch, wenn man Hyper-V machen wollte. Dann konnte man sich das auflisten, gut war es, und dann 100 Server deployen. Aber wenn man dann noch mit normalen Applikationen arbeiten musste, jedes Mal die Command-Lines rausfinden etc., das hat nicht so Spaß gemacht. Dann mit 2012 kam ein großer Schritt. Das Ganze wurde modularer. Das heißt, wir hatten Core-Server, wir konnten dann switchen zwischen Core-Server und Full-Server. Also konnten sagen, okay, wir machen zuerst einen Full-Server und switchen dann zurück zu Core-Server. Oder wenn wir etwas Troubleshooten machen, dann installieren wir wieder das UI. Was viele nicht wissen, es gab ja auch eine Zwischenstufe. Minimal Server Interface oder Minishell war zum Beispiel ein Core-Server, aber ich hatte zum Beispiel die Management-Tools wie Server Manager und so weiter, hatte ich schon auf diesem System, konnte die auch verwenden. Hatte beispielsweise aber keinen Internet Explorer, keinen Explorer und solche Dinge. War cool, weil damals oder mit diesem Release hatten wir auch schon ziemlich viel PowerShell-Module verfügbar. Also da war der Need für Core-Server oder die Gründe, Core-Server nicht zu verwenden, relativ klein schon. Gut. Der nächste Punkt ist, ich habe über unsere Challenges gesprochen. Microsoft hat auch Challenges in ihren Datacentern, speziell in Azure und in anderen Systemen. Wenn wir zuerst über ein Datacenter reden dann, oder ein Problem, dann ist das in Azure. Und wenn ich vorhin gesagt habe, okay, zum Beispiel Server-Images sind zu groß, Deployment-Time und so weiter, dann stellt euch mal das vor, wenn ihr zum Beispiel in der Woche 50 Server deployt, was das heißt, wenn ihr am Tag Hunderte, Tausende Server deployt, was das für einen Impact hat. Dann multipliziert sich eigentlich die Größe des Servers immer und immer wieder und ihr braucht entsprechend auch das Netzwerk dafür. Kunden wollen nicht warten, bis da irgendetwas deployed ist, sondern es muss relativ schnell gehen. Außerdem muss ich relativ viele Daten speichern. Und das andere ist, aus dem Projekt hat Microsoft extrem viel gelernt, glaube ich, im Cloud Platform System, CPS. Wem sagt das was? Okay, cool. Ja, etwa 5, 6 Leute. Huh? Auch nicht so viel. Cloud Platform System ist eigentlich nichts anderes als eine kleine Cloud in der Box. Sprich, ich rede jetzt von der ersten Version, die es vielleicht etwas besser kennen wissen. Es gibt mittlerweile auch noch andere Versionen. Die erste Version heißt jetzt Premium. Das war 1 bis 4 Racks mit Windows Server 2012 R2, Hyper-V, Storage Spaces und System Center und Windows Azure Pack. Das konnte ich so von Microsoft oder von Dell ordern und bekam dann dieses Rack pre-configured, ohne dass ich irgendetwas selber installieren musste. Das war so CPS. Ich glaube, das war das erste Mal, dass die Produktgruppen, glaube ich, selber alle Produkte zusammen installiert haben und gemerkt haben, wie gut das alles funktioniert. Daraus sind natürlich dann viele Learnings entstanden. Und eines der Learnings war dann zum Beispiel, wenn da ein Patch kommt, in dem ich einen fully loaded CPS, das heißt 4 Racks, 8000 virtuelle Maschinen, patchen muss und Downtime habe für die Hyper-V-Hosts, dann move ich so ungefähr 16 Terabyte an Daten einfach sinnlos eigentlich in der Gegend rum. Also nicht sinnlos, aber ich bewege da einfach 16 Terabyte an Daten. Gut, also auch hier braucht man irgendetwas, was Cloud-optimiert ist. Leute wollen nicht mehr warten. Das Zeug muss schneller werden, es muss effizienter werden und natürlich auch mehr secure. Und Nano-Server ist eigentlich, wenn wir so wollen, die Antwort auf diese Challenges, die wir hier haben. Oder eine der Antworten. Microsoft hat im April war das, vor 2 Jahren oder so, vor einem Jahr, announced, dass es Nano-Server geben wird. Es gab dann zuvor irgendwelche Leaks natürlich, das kam schon etwas früher raus. Je nach Webseite, wenn ihr da folgt, dann wisst ihr, da gibt es verschiedene Leaks etc. Microsoft hat dann zum ersten Mal Nano-Server vorgestellt. So, aber was ist jetzt eigentlich Nano-Server? Gut, Nano-Server ist eigentlich die Idee von Microsoft, die kleinstmögliche Version von Windows-Server zu haben. Das heißt, alles, was ich nicht unbedingt benötige, sei beispielsweise UI, alles, was UI ist, auf dem Server, mal weg. Alles, was irgendwie Notepad etc. ist, mal weg. Ich brauche eigentlich nur das, was ich brauche, um gewisse Applikationen zu betreiben. Das heißt, es ist wirklich die kleinstmögliche Deployment-Option und ich komme gleich dazu, was das heißt. Ziel für diese Rollen sind halt Hyper-V, Storage Cluster, also alles, was mit Fabric, alles, was direkt auf Hardware installiert wird. Das heißt Hyper-V-Server, Storage-Server, Scale-Up-File-Server und solche Themen. Und dann halt moderne Applikationen, diese Born-in-the-Cloud-Applications, ASP.NET Core und so weiter. Alles, was wirklich so in der Cloud-Level-Region unterwegs ist. Und dann gibt es verschiedene Developer-Experience. Und um das genau nochmal zu zeigen, eben Nano-Server, für diese Cloud-Applikationen oder unsere Fabric oder entsprechend auch für Container. Dann haben wir die Option für Server Core. Das heißt, die Option bleibt bestehen. Microsoft sieht das so als Hauptserver, als Default-Option eigentlich. Ich sage, wenn ihr Windows Server 2016 installiert, dann ist das Default-Option ist heute Core. Und dann gibt es den Full-Server oder den neu heißt der Server with Desktop Experience. Der ist eigentlich dann gedacht, dass beispielsweise RDS-Deployments, Remote Desktop Server, oder Applikationen, die halt eine Dependency haben an das UI, oder entsprechend auch in kleinen Umgebungen, wo es einfach keinen Sinn macht, irgendwas mit Core zu deployen, dass wir da entsprechend diesen Server verwenden. Das sind so die Idee. Also ich kann heute dann entscheiden, wenn ich heute einen Windows Server deploye, ist das ein Nano-Server, ist das ein Core-Server oder ist das ein Full-Server? Das ist so die. Gut, was heißt das jetzt genau? So, Nano-Server ist, wie ich gesagt habe, ein Headless 64-Bit-Deployment-Option von Windows Server. Headless bedeutet wirklich kein UI. Wir werden dann das uns genauer anschauen, aber wirklich eigentlich alles weg, was irgendwie lokales Management mehr oder weniger ist. Fokus, wie ich gesagt habe, Cloud Fabric, Hyper-V-Server, Storage-Server. Diese Born-in-the-Cloud-Applications und was das andere ist, der dritte Punkt, vor allem im Zusammenhang mit Docker und Containers. Da macht Nano-Server noch mehr Sinn, dann in gewissen Fällen gleich mit Nano-Server zu arbeiten. Gut, dann hier einige Dinge. Ich habe ja gesagt, Microsoft hat versucht, alles rauszunehmen aus dem Windows-Server. So, das heißt, alle Funktionen, beispielsweise Rollen und Features, Treiber und so weiter, wurden auch mal rausgenommen aus dem Basis-Image. Da ist eigentlich praktisch wirklich nur der Server, der überall gleich ist. Das ist ein ganz kleines File. Ich glaube, 177 Megabyte oder so etwas in der Größe. Ist der Server selber. Und dann baue ich ein Image und füge entsprechend Treiber, Rollen und Features hinzu, die ich auf diesem Server brauche. Weil heute gehe ich ja hin, installiere Windows Server 2016, gehe beispielsweise Full Server, okay, next, next, finish und dann gehe ich in Server Manager oder PowerShell und installiere die Hyper-V-Rolle. Das ist eigentlich so, wie heute viele, wenn ihr das nicht automatisiert habt, so wird eigentlich deployed. Und hier ist ein komplett anderer Ansatz. Ich definiere in der Regel zuerst, was ist das für ein Server und baue mir dann ein Image. Und ich werde euch zeigen, wie das so ungefähr funktioniert. Das Coole daran ist, wir haben da Full Driver Support, das heißt alles, was mit Core Server, alle Treiber, die mit Core Server oder mit Full Server funktionieren, funktionieren auch mit Nano Server in der Regel. Wir haben dann Anti-Malware, die haben ja auch in Server Core und Full Server drin. By the way, wichtige Note, falls ihr, heute ist es per Default aktiv in Windows Server 2016, so wie in Windows 10 und Windows 8 habt ihr jetzt auch Defender drin. Das heißt, der muss entsprechend auch konfiguriert werden für die Applikation. Nur so ein Quick Reminder, egal ob Nano Server oder Server Core oder Server Desktop Experience. Okay. Ich habe gesagt, Applikationen, Born in the Cloud Application, neue ASP.NET Applikationen. Das heißt aber nicht, dass nicht auch Win32 Apps, die klassischen Apps, funktionieren. Es kann gut sein, dass die Applikationen entsprechend laufen auf Nano Server. Es muss nicht zwingend sein. Im Moment ist der Fokus wirklich auf diesen modernen Applikationen. Da kommt es her, wenn ihr halt Applikationen, wie ich auch jetzt sage mal klassisch Exchange oder so weiter, das funktioniert heute nicht auf Nano Server. Gut, wo installiere ich Nano Server? Die Frage kommt auch häufig zu. Ich installiere das auf physikalischer Hardware, in VMs, in Windows-Containern oder in Hyper-V-Containern. Also Nano-Server ist wirklich im Betriebssystem wie Server Core oder Full Server, dass ich in VMs auf physikalischer Hardware und so weiter deployen kann. Gut. Kurz, wie deploy ich das? Gehe da relativ zügig durch. Kurze Frage zuerst. Wer hat Nano-Server schon mal installiert? Okay. Etwa 20%, würde ich sagen. Sehr gut. Wenn ihr heute hingeht, dann ist das, wie ich gesagt habe, eine Installationsoption. Wenn ihr einen ISO bootet heute, dann werdet ihr diese Option aber nicht finden. Also ihr werdet Server Core und Server Full Server sehen oder Server with Desktop Experience, aber nicht Nano Server. Weil der Grund dafür ist ja klar. Im Moment, wenn ihr dieses ISO einlegt, das ISO selber weiß nicht, bin ich jetzt auf einem Full Server oder auf einem physischen Server oder bin ich jetzt in einer VM und welche Treiber brauche ich und so weiter. Das ist zu dem Zeitpunkt alles nicht klar. Die kommen ja nicht mit Default-Treibern daher. Okay. Das heißt, ich muss das bauen und damit gehe ich auf das Medium. Das ISO-File hat einen neuen Folder, nennt sich Nano-Server und da drin findet ihr eigentlich alle Sachen, die ihr braucht, um ein Nano-Server-Image zu erstellen und entsprechend Nano-Server zu deployen. Da findet ihr auch Treiber-Pakete, also die Basis-Treiber-Pakete, die Rollen und Features und so weiter. Rollen und Features und auch Treiber, wie gesagt, sind sogenannte Pakete. Das ist jetzt ein Screenshot, was da entsprechend per Default mitgeliefert wird. Mit verschiedenen Möglichkeiten. Wie gesagt, Hyper-V-Rolle, entsprechend IIS zum Beispiel ist auch ein Feature, das da mitgeliefert wird. Gut. Wenn ich jetzt beginnen möchte, dann arbeite ich da mit einem PowerShell-Modul. Ich werde euch das kurz zeigen, ihr müsst nicht alles grundsätzlich alles lesen. Mit einem PowerShell-Modul, was mir dann hilft, grundsätzlich ein neues Image zu erstellen. Im Hintergrund wird aber nichts anderes genutzt als DISM und solche Tools, die wir schon bereits kennen. Also grundsätzlich kann ich auch damit arbeiten, ich kann das in bestehenden Tools verwenden, ich kann da auch bestehende Images machen. Aber Microsoft hat ja ein PowerShell-Modul mitgeliefert, das mir da hilft. Gut, was ich dann brauche, ich muss zum Beispiel angeben, was für ein Administrator-Passwort und so weiter der Server hat und ich habe dann verschiedene Informationen, die ich mitgeben kann, Servername, IP-Adressen und so weiter, Rollen und Features, die da drin sind. Hier kurz als Referenz, bitte alle merken. Das sind die Parameter, die ich da habe, um das Ganze zu konfigurieren. Und dann ein wichtiger Punkt hier, den habe ich schon angesprochen, Drivers. Ich muss natürlich die Driver für die entsprechende Konfiguration hinzufügen. Das heißt, ich kann nicht mal grundsätzlich das nicht einfach so in eine virtuelle Maschine deployen. Ich muss wirklich die virtuellen Hyper-V-Treiber eigentlich da hinzufügen. Wenn ich da auf einen physischen Server deploye beispielsweise, dann gibt es dieses OEM-Driver-Package. Das sind so die Default-Treiber, die im Windows Server Core drin sind. Das kann ich natürlich hinzufügen. Dann habe ich schon ein Basic-Set von Treibern drin, dass ich die nicht alle separat installieren muss. Chipset-Treiber und so weiter. Und in der VM gibt es dieses Guest-Package, das sind die Hyper-V-Treiber. So, aber switchen wir kurz zur Demo. So, ich habe hier, das ist mein Nano-Server-Folder, hier habe ich eigentlich alles drin, was ich so zum Deployen brauche. Und unter Files habe ich nichts anderes gemacht, als das ISO entpackt für Windows Server 2016. Ihr seht, das ist ein Folder Nano-Server. Wenn ich hier reingehe, dann sehe ich hier dieses Nano-Server-Image, 177 Megabyte Größe. Das ist eigentlich das, wenn wir das vergleichen, das normale Windows Server Image ist, glaube ich, 4 Gigabyte oder so etwas. Und was ich habe, ist zum Beispiel diese Nano Server Image Generator. Da drin ist das PowerShell Modul und ich habe hier die Packages für entsprechend, was ich da installieren kann. Ich komme gleich dazu. Zum Beispiel Compute Package, zum Beispiel das Hyper-V Package, Containers. Ich gehe jetzt da nicht durch alle durch. Ihr werdet auch gewisse Agents finden, beispielsweise für SCOM und so weiter, VMM Agents und so weiter, was da so alles drin ist. Gut. Jetzt, wenn ich so ein Image kreieren will, nutze ich dieses PowerShell Modul. Ich habe dann da schon mal was vorbereitet. Ich lade dieses PowerShell Modul und dann gibt es diese Commandlets, gibt es neue Nano-Server Commandlets. Wenn ich die anschaue, habe ich hier diese Möglichkeiten, Images entsprechend zu editieren. Ich starte jetzt das dauert eine Weile, für dieses Image zu kreieren. Was ich jetzt mache, ist eine VHD zu generieren. Kurz. Dauert jetzt einen Moment. Wollen wir das durchlaufen lassen und erstellt jetzt dieses Image. Ich gehe jetzt kurz durch die Optionen durch, was wir eigentlich hier gemacht haben. Dieses New Nano Server Image entsprechend hat einen Parameter, wo die Media-Files angegeben werden. Das sind eigentlich nichts anderes als das Image-File für Nano-Server. Dann diese Base-Folder, wo entsprechend ein Temp-Folder ist. Dann diese Target-Path, also ich erstelle hier eine VHDX. Mit dem wird übrigens automatisch eine Generation 2 virtuelle Maschine erstellt. Und wenn ich VHD wähle, eine Generation 1. Ich habe dann Deployment Option gesagt, okay, Host oder Guest, das ist Guest, ich will den Nano-Server als virtuellen Server betreiben, dann werden automatisch die virtuellen Treiber hinzugefügt, habe gesagt, Edition ist Data Center und Computername ist Nano 1. Das ist eigentlich alles, was ich hier deployen möchte. Ich gehe jetzt kurz in den Hyper-V-Manager und erstelle mir da jetzt die virtuelle Maschine, damit wir diesen Nano-Server dann auch nutzen können. Ja, da ist nichts wirklich Spannendes dabei, ist noch genau gleich wie mit der ersten Version von Hyper-V ungefähr. Okay, die VM erstellen, Generation 2, 1 Giga sollte längstens reichen, Netzwerk brauche ich hier keins. Und dann sage ich hier, okay, ich möchte die Harddisk ja später hinzufügen, weil ich kreiere jetzt gerade dieses VHD-File für diesen Server. Okay, so. Wenn das Timing jetzt einigermaßen funktioniert, dann sehen wir jetzt hier, dass er gerade Packages hinzufügt zu diesem Image. Hier im Moment das Guest-Package, das heißt die virtuellen Treiber für die entsprechende die VM-Treiber. Ich gehe jetzt kurz in meinen Nano-Server-Folder zurück. Und unter Images werde ich dann dieses VHD-File finden. Wenn er dann abgeschlossen ist und im Moment perfektes Timing natürlich, ist er abgeschlossen. Und ihr seht, dieses Nano-Server-VM-VHDX-File ist jetzt fertig, entsprechend 500 Megabyte groß. Das ist so der Unterschied. Da ist schon der erste coole Effekt. Ich kopiere jetzt das entsprechend in den Folder VMs, in diese Technet Nano Server VM, die ich erstellt habe. Und ihr seht, wie schnell das kopiert ist. So. Konfigurieren wir kurz diese VM. Gebt ihr etwas mehr CPU-Leistung. Hier schon down. Ich bin da etwas Perfektionist, wäre alles nicht nötig. Gut. Und dann fügen wir hier diese VHD, die ich hier gemacht habe, hinzu. So. Schauen wir kurz. Bevor ich jetzt diesen Server boote, was jetzt ist, das ist nicht ein normaler Boot von einem Server, sondern das ist jetzt eigentlich eine Installation. Ihr müsst euch vorstellen, das ist etwa wie ein sysgepreptes Image von einem Server Core, einem Full Server, jetzt einfach mit Nano. Generiert über dieses PowerShell-Modul. Und das ist cool, jetzt würde er entsprechend macht jetzt die komplette Installation mit Hilfe von einem unattended XML-File im Hintergrund. Und wenn wir das starten, dann sehen wir, wie lange das ungefähr dauert. Bootet die VM ab, beginnt mit der Installation. Und wenn ich fertig bin, dann ist der Server fertig installiert. Das war die Installation von einem Nano-Server. Also wenn wir das vergleichen mit einem anderen Server, ist das relativ schnell, behaupte ich jetzt. Das andere, was ich sagen möchte, ich habe gesagt, es hat kein UI. Und jetzt, Thomas, du lügst, hier ist ja ein UI, da kann man sich einloggen. Das ist korrekt, man kann sich hier einloggen, ich werde das auch kurz tun. Das ist aber nicht der Login eigentlich per se für den Nano-Server, sondern ist eigentlich für die Recovery-Konsole, für die Nano-Server-Recovery-Konsole. Das heißt, ich möchte ja wissen, wie dieser Server möglicherweise heißt. Ich möchte wissen, was hat er für eine IP-Adresse und solche Dinge und so weiter. Ich kann dann auch gewisse Sachen, Basic Networking Tasks, beispielsweise nehmen. Ich kann zum Beispiel die IP-Adresse auf DHCP umswitchen. Ich kann gewisse Firewall, Basic Firewall Rules editieren, wenn ich mich selber rausgesperrt habe vom Remote Management. Wenn es ein Hyper-V-Server ist, kann ich mir zum Beispiel auch die VMs anzeigen lassen, die auf diesem Hyper-V-Server laufen, beispielsweise. Aber sehr, sehr basic. Ich habe hier keine Möglichkeit, eigentlich etwas auszuführen oder direkt zu starten oder irgendwie PowerShell zu starten, irgendwie in irgendeiner Form und irgendetwas zu tun. Nicht so wie bei Server Core beispielsweise. Das zudem, fahren wir den kurz runter. Was ich auch noch zeigen möchte für die, die das vielleicht schon gemacht haben, aber es gibt da natürlich, das ist jetzt ein sehr, sehr einfaches Beispiel. Es gibt natürlich etwas größere Beispiele. Wenn ich jetzt da beispielsweise einen physikalischen Server erstellen möchte, habe ich hier ein Skript gemacht, das mir da etwas hilft. Die ersten paar sind einfach so Treiber entpacken und so weiter. Nicht wirklich spannend, aber hier beginnt es. Ich sage zum Beispiel, welche Packages möchte ich hinzufügen. Das ist jetzt ein physikalischer Server, also entsprechend das Hyper-V-Package, das Storage-Package, die OEM-Drivers und so weiter. Und beispielsweise, ich kann da auch direkt Patches hinzufügen. Das Coole an Windows Server 16 ist ja ähnlich wie beispielsweise Windows 10. Die Updates sind ja kumulativ. Das heißt, ich kann da einfach das letzte Update nehmen, entsprechend so dem Nano-Server hinzufügen und ich habe ein aktuelles Image. Ziemlich gut. Dann kann ich natürlich mein eigenes unattended XML-File benutzen noch und erweitern mit meinen Settings, die ich gerne hätte. Kann dann zum Beispiel einen Pfad für Treiber angeben und so weiter. IP-Adressen, kann auch beispielsweise gleich einen Domain-Join machen. Und dann entsprechend das Ganze so deployen. Das ist auch etwas die Advanced Art, um Server so zu deployen. Ihr könnt aber natürlich auch andere Tools nutzen, sei es Windows Deployment Toolkit, sei es VMM etc. Aber grundsätzlich, das Tool hilft euch, um das Ganze zu machen. Ja? Also das, was ich jetzt hier mache, in diesem Configuration-File, das funktioniert nur, wenn mein Client, also er wird immer ein Offline-Domain-Join machen. Was passiert, wenn ich das Skript jetzt auf meinem Workstation ausführe, die nicht Domain-Joined ist, dann wird das nicht funktionieren, jetzt so wie ich das hatte. Ich muss dieses Skript nehmen und auf einer Maschine dieses File erstellen, das in derselben Domäne schon drin ist. Und was er dann macht, er erstellt im Hintergrund, er stellt das Skript ein Active Directory-Objekt für den entsprechenden Server und macht dann entsprechend auch einen Domain-Join. Aber ich zeige noch kurz, es gibt dann schon Möglichkeiten, wie man gewisse Sachen tun kann. Sehr gutes Beispiel, ich komme darauf zurück, wie das noch machbar wird. Gut, eine andere Methode, die es gibt, und die ist etwas später released worden, das ist der Nano-Server Image Builder. Das ist eigentlich nichts anderes als ein Wizard für das PowerShell-Skript, wenn man so will. Ich kann dann schön durchklicken, kann hingehen und sagen, okay, ich möchte zum Beispiel einen USB-Stick erstellen, damit ich das auf einem physischen Server einstecken kann. Ich möchte eine VAD generieren, das ist ein WIM-File oder eine VADX-File und so weiter. Kann dann die Optionen wählen, was ich da installiert haben möchte, die Pakete. Und das Coole ist, das nutzt ja dieses PowerShell-File im Hintergrund und es generiert mir den PowerShell-Code. Das heißt, wenn ich das x-mal dann machen muss, entsprechend muss ich nicht immer diesen Wizard durchgehen, sondern ich habe dann einmal diesen Befehl generiert und kann dann halt das ändern, was ich gerne hätte. Das ist ein separater Download, der ist nicht auf dem Medium drauf, den könnt ihr direkt runterladen aus dem Internet. Oder müsst ihr. Gut, ihr habt jetzt gewisse Sachen gesehen. Schauen wir uns ein paar Zahlen an dazu. Zuerst, das sind Zahlen, die wären, wenn Nanoserver in 2014 schon existiert hätte, im Vergleich zu Server Core und Full Server, was würde das heißen? Für mich hier auf dieser Grafik das Wichtigste eigentlich so die Critical Bugs oder die Critical Fixes, die wir da benötigen. Leider seht ihr die Nummer nicht. Weiß auf weiß liest sich relativ schlecht. Also grundsätzlich, Nanoserver hatte 2 Critical Fixes, während dem in derselben Zeit Full Server bei 23 lag. Einfach, dass wir das so sehen. Reboots 3 gegen 11. Das heißt, Full Server, eigentlich boote ich den wirklich jeden Monat neu. Mit den Reboots bin ich aber etwas vorsichtig. Ein wichtiger Punkt hier, das betrifft nur das Basis-Server-Image. Wenn die Applikation aus irgendeinem Grund oder die Rolle und das Feature, also den Hyper-V zum Beispiel, gepatcht werden muss und das ein Reboot benötigt, dann ist das natürlich nicht mit drin hier in diesen Nummern. Das heißt, vielleicht, wenn ich je nach Applikation, muss ich trotzdem jeden Monat patchen, möglicherweise. Aber für mich vor allem wichtig, die Critical Bugs hier. Dann Security Improvements, weniger Services, weniger Treiber und hier nur verglichen jetzt mit Server Core, weniger Ports offen per Default und so weiter. Einfach Angriffsfläche reduzieren. Ne? Das ist so die Idee dahinter. Dann zu den Deployment Improvements. Das habt ihr ja gesehen, wie schnell das funktioniert hat auf meinem Notebook, wie schnell ich einen Nano-Server deployed hat. Wenn wir das vergleichen, zum Beispiel einen Server Core deployen und der braucht 300 Sekunden, sind wir ungefähr 40 Sekunden bei Nano-Server, plus minus. Es kommt natürlich immer auch etwas darauf an, welche Features und Rollen ich entsprechend installiere. Je mehr ich da hinzufüge, desto länger dauert natürlich die Geschichte auch wieder. Selbe hier für den Footprint und die VAD-Size. Ich habe gesehen, bei mir war jetzt das 500 Megabyte. Das kann zwischen 400 bis zum Teil 800 Megabyte in der Größe sein, je nachdem, was ihr halt deployt. Wenn wir das mit Core-Server vergleichen, sieht das noch okay, einigermaßen okay aus mit 6 GB. Wenn wir das mit Full-Server vergleichen, der dann gleich nochmal doppelt so groß ist und bei 12 bis 14 GB ist, macht das schon einen deutlichen Unterschied. So, also ich denke, Microsoft hat da, was das anbelangt, einen großen Erfolg gefeiert. Schauen wir uns aber an, wie wir Nano-Server managen. Ihr habt jetzt etwas gesehen, was heißt das, wie gehe ich jetzt mit diesem Ding um? Nicht mehr so mit RTP, einloggen und so, das funktioniert mit Nano-Server nicht mehr. Ihr könnt da nicht einfach so Remote-Management und dann auf dem Desktop etwas durchgehen, sondern da gibt es andere Möglichkeiten. Das Erste, was ich haben möchte, ist, was ich auch noch erwähnen möchte, ihr habt jetzt gesehen, dass ich da die Rollen und Features beim Image-Erstellen hinzufüge. Jetzt kann es aber sein, dass ich einen Server deploye und ich habe eine Rolle oder ein Feature vergessen. Möchte das später hinzufügen. Da gibt es eine Möglichkeit, das wird dann erledigt mit PowerShell Package Management. Package Management ist nicht anders als ein PowerShell-Mechanismus, um Dinge irgendwo zu installieren. Das geht auch auf Windows 10 übrigens, das geht auch auf Full Server und so weiter. Die aus der Linux-Welt kommen, kennen das schon von anderen Sachen. Es gibt jetzt auch unter Windows. Relativ cool. Da gibt es auch diese Nano-Server-Packages. Und das Ganze sieht dann zum Beispiel so aus. Ich habe dann verschiedene Möglichkeiten. Ich kann dann zum Beispiel ein Package runterladen und in eine VHD offline installieren. Ich kann das einfach so saven, dass ich, wenn ich da eine neue Version zum Beispiel von einem Package bekomme, dieses IIS-Package, und ich hätte da eine neue Version, kann ich die entsprechend auch runterladen und diese aktualisieren. Oder ich kann das dann zum Beispiel direkt mit Remote Management, mit PowerShell, entsprechend auf einem laufenden System auch dieses IIS-Package installieren. Das ist eine Möglichkeit, um entsprechend Rollen und Features hinzuzufügen. Gut, wichtig zu wissen, Nano-Server hat keinen MSI-Support. MSI hat sehr, sehr große Dependencies an UIs, teilweise. Und somit ist Nano-Server nicht wirklich das, also MSI unter Nano-Server zu betreiben, ist momentan nicht wirklich möglich. Da gibt es dann andere Möglichkeiten, um das zu machen. Das eine ist halt, ich anpacke dieses MSI-File und entsprechend arbeite dann mit Copy-Befehlen, mit PowerShell-Scripts, um diesen Server zu konfigurieren. Es gibt auch diesen Server, Windows Server App Installer. Den haben sie etwa 3 oder 4 Mal umbenannt übrigens. Damit bin ich nie ganz sicher. Glücklicherweise steht es da auf dem Screen, wie er heißt. Das ist eigentlich so, wie Applikationsentwickler ihre Apps packen sollten. Das heißt, sie können dann diese Applikation, den Installer so packen und das funktioniert nicht nur auf Nano-Server, sondern auf Server Core und Full Server. Gut. So, zum Management. Die Idee hinter diesem Ganzen ist eigentlich auch, dass wir nicht mehr vor diesem Server sitzen. Das heißt nicht einfach wirklich physisch, das heißt auch beispielsweise mit RDP einloggen und entsprechend da einen Server managen. Das Ganze soll eigentlich ein Step sein in Desired State, PowerShell Desired State Configuration oder Desired State Configuration mit anderen Tools beispielsweise, um entsprechend auch das Ganze in Masse auszurollen. Ihr werdet sehen, es ist viel PowerShell und so weiter. Und ihr werdet auch sagen, ja, das macht ja nicht für alle Szenarien Sinn. Absolut, bin ich voll bei euch. Das ist nicht so, dass es für alles Sinn macht, aber trotzdem für diese Cloud-Environments macht das doch relativ viel Sinn, wenn man hunderte von Servern betreibt. Und dann halt Remote Management mit PowerShell oder mit halt Remote Tools, MMCs und so weiter. Und da gibt es auch noch ganz andere coole Dinge, die ich zeigen möchte. Wie gesagt, PowerShell, sicher eines der wichtigsten Tools, um Nano-Server remote zu managen. Aber es funktioniert hier noch auch noch die klassischen MMCs. Also wenn ich da einen Hyper-V-Server remote managen möchte, kann ich auch die den Hyper-V-Manager verwenden. Ich kann Server-Manager verwenden. Ich kann entsprechend auch beispielsweise Cluster-Manager und so weiter verwenden. Aber was Microsoft auch noch hat, ist etwas Neues. Wer hat schon gehört von Server-Management-Tools in Azure? Okay, relativ wenig. 5, 6 Leute? Okay, sehr gut. Dann habe ich was Neues zum Zeigen. Dieses Tool dann hilft eigentlich, um solche Remote- oder Local-Only-Tools zu ersetzen. PowerShell übrigens, wir haben da nicht die vollwertige PowerShell, die wir von Windows Server und so weiter kennen oder von Windows Client. Wir haben da eine PowerShell Core-Variante. Und PowerShell Core, ihr wisst ja, das ist auch die Variante, die sie jetzt auch für Linux, macOS und so weiter zur Verfügung stellen. Ist eine abgespeckte Variante, die weniger Dependencies an das .NET Framework etc. hat. Und da gibt es verschiedene Tools, verschiedene Möglichkeiten, aber es sind nicht alle PowerShell-Module bereits umgeschrieben in dieser Version. Das ist noch wichtig zu wissen, es gibt gewisse Commandlets, die funktionieren auf Nano-Server nicht, weil sie halt einfach die beste Dependencies haben an .NET, an das .NET Framework. Gut. Und dann die Server-Management-Tools. Ich werde euch das kurz zeigen in der Demo. Das ist ein webbasiertes Management-Tool für eure Server, die in eurem Datacenter funktionieren, aber direkt von Azure aus. Was ihr dazu machen müsst, ist eigentlich nichts anderes als einen Server zu installieren. Das ist eine Art Gateway-Server. Dieser Gateway-Server connectet dann zu Azure. Und von diesem wenn ihr etwas in Azure macht, dann kommt über diesen Gateway-Server, der connectet dann über PowerShell Remoting zu den einzelnen Servern in eurem Datacenter. Ihr müsst also nicht jeden Server direkt da ansprechen. Und die Idee dahinter ist zum Beispiel, es gibt ja diese Local-Only-Tools, Task Manager beispielsweise, Device Manager und so weiter. Das sind ja alles Dinge, die nicht auf Remote-Systemen funktionieren, sondern die eigentlich entsprechend nur lokal ausführen konntet. Und auch die muss man irgendwie ersetzen. Wie gesagt, basierend auf WMI und PowerShell und funktioniert aber nicht nur mit Nano-Server logischerweise, sondern auch mit Server Core und Full Server und auch mit 2012 R2er Server, wenn ihr beispielsweise das Windows Management Framework 5, glaube ich, installiert habt. Gut, so, Remote Management. Switchen wir hier kurz. Was ich hier kurz zuerst zeigen möchte, ist das eine, wie ich mit PowerShell, und da gibt es auch etwas Neues in 2016, das ist ein Hyper-V-Feature. Wenn ich hier auf einen Nano-Server connecten möchte, dann habe ich jetzt, ich habe diesen Nano-Server 01 hier, zu dem ich connecten möchte, dann kann ich PowerShell Remoting benutzen. PowerShell Remoting, relativ einfach, Enter PS Session beispielsweise, und dann würde ich sagen Computer Name und dann entsprechend den Namen des Computers. Jetzt habt ihr aber gesehen, ich habe vorhin dem anderen Server auch keine IP-Adresse gegeben. Es gibt in 2016 ein neues Feature, das nennt sich PowerShell Direct. Und dann kann ich direkt vom Hyper-V-Host aus mit dem Parameter VM-Name direkt connecten. Das heißt, ich kann hier wählen Nano 01, so heißt diese VM hier, und kann dann sagen, okay, ich brauche immer noch die Credentials, um entsprechend einzuloggen, das ist ganz trotzdem secure. Und mache dann eine Session und ihr seht, ich bin jetzt in diesem Nano-Server drin. Ohne Netzwerkkonnektivität, sondern direkt vom Hyper-V-Host aus. Das funktioniert auch mit anderen Betriebssystemen, aber jetzt bin ich in diesem Nano-Server drin und kann entsprechend hier gewisse Dinge machen. Und wenn wir uns etwas anschauen, dann sehen wir auch hier, das sieht nicht anders aus als ein Windows-Server selber. Es ist auch Windows-Program-Files, Windows-Users, ist alles da. Wenn ich hier Get Processes mache, dann sehe ich vielleicht, dass etwas weniger Prozesse laufen als einem normalen Server, das wir hier haben. Okay. Das ist ja okay. Und das hilft, wenn ich Scripts in Massen ausführen muss, ist das ja absolut okay. Aber jetzt werde ich diesen Server etwas managen. Und GUI ist ja nicht grundsätzlich was Schlechtes. Also es ist ja nicht so, dass das nicht hilft. Es hat ja, gibt ja Gründe, warum wir ein UI haben. Jetzt, was ich getan habe, ich habe in meinem Datacenter zu Hause, okay, vielleicht nicht Datacenter, vielleicht eher Keller, ein paar Server stehen. Und wie gesagt, habe ich eine VM, das ist diese Gateway-VM. Die habe ich da installiert. Die taucht hier in Azure auf. Das hat mich etwa 5 Minuten gedauert, bis die ready war. Und die macht jetzt die Connection in mein Datacenter. Kein VPN-Tunnel, nichts in dem Sinne, einfach ein HTTPS-Tunnel dahin. Und was ich dann gemacht habe, ist, ich habe da Server hinzugefügt. Beispielsweise diesen Hyper-V-Server. Sieht das hier kurz ranzoomen. Das sieht zwar aus wie eine Public Domain, ist es aber in dem Fall nicht. Das ist der normale FQDN von meinem Server, den ich in meinem Datacenter habe. Gehe hier hin. Wähle ihn aus und das ist das, was ich eigentlich bekomme. Es lädt jetzt kurz. Ich habe hier übrigens die Credentials hinterlegt. Ich kann auch sagen, die muss ich jedes Mal eingeben. Aber für Demos ist es relativ unpraktisch, die jedes Mal einzutippen. Und was ihr hier seht, ihr bekommt grundsätzlich so eine Art Task Manager von diesem Server. Wenn ihr dann hier runter geht, dann seht ihr hier auch noch weitere Tools. Beispielsweise für Zertifikate, Device Manager und so weiter. Kann dann hier hingehen, beispielsweise den Device Manager anschauen von diesem Server. Und wenn das dann lädt, dann sehe ich hier, okay, hier sind die Devices, die ich dir installiert habe. Vielleicht etwas Spannenderes wie Netzwerkadapter. Dann sehe ich hier entsprechend die Netzwerkadapter und so weiter, kann da gewisse Sachen tun. Es gibt da zahlreiche so Tools, auch Event Viewer und so weiter, der da drin ist. Was ich ziemlich cool finde, ist dann auch Update Management. Das Beispiel das hier, entsprechend sucht er hier für Updates und sagt mir dann, okay, du hast fehlende Updates, möchtest du die jetzt installieren? Ich kann dann auch schauen, okay, was sind das für Updates? Man kann sagen, install now, mache ich vielleicht jetzt nicht in dem Moment, wo ich entsprechend das Ganze so steuern kann. Was ich auch extrem cool finde, ist dieser webbasierende Registry Editor. Beeindruckt nicht. Dann kann ich wirklich hier durchgehen. Übrigens, er hat gerade ein Update bekommen, so wie ich sehe, da sind neue Icons. Und das andere, was ich nützlich finde, ist hier diese Web-PowerShell. Das ist ziemlich cool, weil ich jetzt direkte Konnektivität habe in mein Datacenter und entsprechend hier beispielsweise auch auf diesem System gewisse Sachen ausführen kann und gewisse Sachen managen kann. Und wenn ich PowerShell habe, kann ich praktisch alles eigentlich tun, was ich eigentlich möchte. Gut, übrigens für die, die das schon gekannt haben, letzte Woche kam ein Update. Ich habe jetzt neu hier auch Hyper-V. Und kann dann zum Beispiel sehen, wenn das jetzt ein Hyper-V-Server ist, entsprechend welche virtuellen Maschinen laufen auf diesem System und kann dann auch ganz, ganz basic Tasks machen, gewisse Tasks ausführen. Beispielsweise runterfahren, starten und Checkpoints erstellen. Das ist jetzt noch nicht wahnsinnig viel, aber das wird sich so weiterentwickeln. Wie gesagt, ich mache an dem System eigentlich gar nichts. Das ist, ab und zu habe ich einfach neue Features drin. Also ich bekomme immer wieder neue Updates. Und die Leute, die System Center im Einsatz haben, wenn ich da neue Features will, bin ich entsprechend am Updates installieren, was relativ lange dauert. Es ist ein schönes Beispiel für Management, in dem Sinne as a Service, wo meine Management-Tools wieder einfach abgedatet wird. So, das zudem. Ich denke, das ist ein ziemlich cooles Tool. Wie gesagt, das funktioniert auch mit anderen Systemen. Setup dafür dauert ungefähr 10 Minuten, Viertelstunde, wenn ihr entsprechend die Netzwerkkonnektivität und so weiter habt. So, gehen wir zurück zum Management. Was ich schon erwähnt habe, wie gesagt, ist die Nano Server Recovery Konsole. Das ist eigentlich nur, wenn wir wirklich irgendwie uns selber rausschmeißen würden, spreche IP-Adresse oder so oder sonst irgendwas, können wir uns trotzdem auf dem System einloggen und gewisse Tasks ausführen und entsprechend herausfinden, was für ein System ist das, und Remote Management wieder aktivieren. So, jetzt kommen wir zu einem interessanteren Punkt noch. Gewisse Notes from the Field, und ich werde euch die auch kurz zeigen. Das sind verschiedene Sachen, die wir eigentlich benötigen. Es gibt ein neues PowerShell-Commandlet, ich nenne es eigentlich gerne Chin, weil das der Alias dafür ist Chin. Get Computer Info zeigt mir eigentlich an, alles was System Info anzeigt und viel, viel mehr. Dann habe ich Copy to Session, wie kopiere ich zum Beispiel Files von einem Server zum anderen? Wie kann ich ein File editieren auf so einem Remote-System mit PS Edit? PowerShell Direct habe ich euch gezeigt mit dem -vm-name-Commandlet. Und dann gibt es noch diesen Development-Switch. Den zeige ich euch auch noch. Wenn ihr ein neues Nano-Server installiert und ihr seid Entwickler und ihr möchtet da etwas einfacher haben vom Management her, gewisse Sachen testen und so weiter, dann könnt ihr das tun mit diesem Development-Switch. Und ich zeige euch, was das für einen Impact hat. Gut, switchen wir hier kurz zurück in meine Demo-Umgebung. Hier ist der cool Stuff. Was ich hier jetzt eigentlich mache, kurz, ist nichts anderes als eine neue Session zu erstellen. Auch hier nehme ich jetzt PowerShell Direct. Das würde natürlich auch mit Computer Name funktionieren übers Netzwerk. Wenn ich clever war, habe ich hier die Credential schon definiert. Okay, anscheinend nicht. So. Oh, okay, ich sehe, was der Fehler ist. Hoppla. So, richtige Button gedrückt. Dann stelle ich eine Session, dann habe ich hier eine Session angezeigt. Das seht ihr hier, ich habe hier eine neue Remoting-Session. Und mit der kann ich jetzt arbeiten. Die kann ich jetzt verwenden, um gewisse Sachen auszuführen. Zum einen möchte ich zum Beispiel Files in eine Session kopieren. Ich habe hier einen Folder, das nennt sich die Sysinternal Suite für Nano-Server. Ja, es gibt Sysinternals für Nano-Server. Das sind verschiedene Tools. Und die möchte ich jetzt zum Beispiel zu diesem Remote Server kopieren. Ich habe dann hier dieses invoke-Commandlet, was mir zum Beispiel einen Folder erstellt, also make dir sysinternals, den habe ich schon erstellt, der wird mir jetzt einen Error bringen, dass der Server schon existiert. Und dann habe ich hier dieses copy-Commandlet. Das kann ich natürlich von Computer-Name und so weiter verwenden, aber es gibt auch copy-to und copy-from-Session. Und jetzt kann ich zum Beispiel sagen, okay, ich möchte das lokal hier kopieren zu diesem c-sysinternals-Folder. Und alles darin rein kopieren. Das kann ich so machen. Und dann kopiert er diese Files in diesen Nano-Server, in diese Nano-Server-VM. Das ist etwas, was cool ist. Ich kann dann auch diese Remote-Session interaktiv nutzen, das habe ich schon gezeigt. Kann dann diese Session joinen, ihr seht, ich bin jetzt auf diesem Nano-Server. Und wenn ich dann in diesen Folder reingehe, dann sehe ich hier entsprechend diese Files, die ich dahin kopiert habe. Ziemlich spannend, ziemlich cool, hilft extrem für Automation. Was ist auch noch wichtig ist, hier dieses gin-Commandlet, das ist jetzt die abgekürzte Version. Auch hier, das könnt ihr auch auf Windows 10 ausführen, gebt euch Informationen über das Betriebssystem aus, was ist das für eine Version, was wird verwendet, BIOS-Version und so weiter. Es sind relativ viele Informationen, die ich da rausbekomme für diese Systeme. Nichts anderes als GetComputerInfo. Nichts wahnsinnig was anderes. Ich finde Gin einfach viel cooler als GetComputer. Gut, was ist jetzt, wenn ich einen File editieren möchte? Es gibt natürlich die Möglichkeit, ich könnte hingehen, File Explorer, entsprechend /, Servername und so weiter. Es gibt aber auch eine einfache, wenn ich jetzt in dieser Remote-Session drin bin, kann ich zum Beispiel PS-Edit verwenden und kann dann zum Beispiel sagen, okay, ich möchte dieses Host-File editieren. Und wenn ich das mache und das in PowerShell Ease ausführe, dann bekomme ich einfach ein Remote-File. Und das kann ich jetzt editieren und speichern und entsprechend ist auf dem Server das erledigt. Dann kann das alles von meinem System aus hier machen. Gut. Und das Letzte, was ich euch zeigen möchte hier zu dem ganzen Zeug, ist dieser Development Switch. Ich habe ja bei diesem New Nano Server Image habe ich ja etliche Parameter und dieses Development Command ist eines davon. Und die es noch nicht gekannt haben, vielleicht kann ich etwas Neues zeigen. Ich habe hier diese DevVM und das habe ich erstellt. Das ist genau gleich wie mein Nano Server Image, was ich zuvor gezeigt habe, einfach mit diesem Development Switch. Und was passiert? Wenn ich das mache, kriege ich zusätzliche Debug-Funktionalitäten und was ich auch kriege, ist zum Beispiel, der bootet direkt in PowerShell. Das heißt, ich kann direkt hier jetzt gewisse Sachen ausführen, das ist natürlich für Development sehr, sehr spannend. Kann mir da gewisse Sachen anschauen, für Production eher weniger geeignet, aber für, wenn ich eine Applikation testen möchte, für Nano-Server direkt debuggen möchte und so weiter, kann ich das entsprechend tun. Das hier entsprechend zu diesem Development-Switch. Wie gesagt, Sysinternal Suite für Nano-Server. Entsprechend runterladen, die sind optimiert, die funktionieren auf einem Nano-Server. Gut. Recovery-Konsole habe ich ja erwähnt. Schauen wir uns kurz einen Recap an zu Nano-Server. Das Erste, was wir sagen, Nano-Server ist nicht die Idee. Wie gesagt, heißt zwar die Future of Windows Server, heißt aber nicht, dass Nano-Server heute jedes Ziel erfüllt. Das heißt, wir haben da gewisse, es gibt die Idee von Nano-Server ist, gewisse Probleme zu lösen. Sei das eben, wie gesagt, wenn ich hunderte, tausende von Servern habe, die sind entsprechend effizienter, security-mäßig besser und im Stil von nicht, ich gebe jedem Server meinen eigenen Namen, sondern ich entsprechend gehe davon aus, dass ich etliche von denen habe, dass ich gewisse Server deploye, wieder redeploye, wieder lösche und so weiter. Dass ich nicht mehr wirklich an die Server ran muss, sondern wirklich mit Remote-Management arbeite, ist ja eh etwas, was wir eigentlich jetzt schon hätten tun können. Und entsprechend, dass wir zum Beispiel die Management-Tools mit PowerShell oder halt auch dieses webbasierende Tool in Azure, Server-Management-Tools verwenden, um Sachen zu managen. Gut. Dann etwas Politisches zum Ganzen. Was wichtig ist bei Nano-Server. Ich habe schon erwähnt, kumulative Updates betrifft auch die anderen Server-Versionen. Das ist das eine. Und das andere sind diese Branches. Windows Server 2012 und 2012 R2 waren diese Long-Term Servicing Branches. Windows Server 2016, Core Server und Full Server oder Server with Desktop Experience sind entsprechend auch in diesem Long-Term Servicing Branch drin. Das heißt, ich bekomme 5+5 Jahre Support, Security und Quality Fixes eigentlich als einzige Option, also keine neuen Features. Bei Nano-Server sieht das Ganze etwas anders aus. Da gibt es diesen Current Branch for Business, das ihr wahrscheinlich von Windows 10 her kennt. Und die Idee dahinter ist, dass diese nicht so long-term ist, sondern entsprechend da kommen auch neue Features. Das heißt, werden immer wieder neue Releases kommen, nicht erst mit dem nächsten Windows Server, sondern entsprechend mit zwischendurch. Also es kann sein, dass in den nächsten 5 Monaten, kann sein, das ist kein offizielles Statement, dass eine neue Version von Nano Server kommt, mit neuen Funktionalitäten, mit neuen Features, mit neuen Hyper-V-Features und so weiter. Wichtig hier, wenn ich Nano-Server installieren möchte, das ist die einzige Option, muss ich entsprechend Software Assurance haben. Ich muss Software Assurance lizenzieren, sonst kann ich Nano-Server oder nicht offiziell verwenden. Also ich kann es verwenden, es hindert euch niemand dran, da diesen Nano-Server so zu deployen, aber Software Assurance ist benötigt für Nano-Server. Gut. Kurz das Ganze etwas grafisch dargestellt. Wie gesagt, Windows Server 2012 und 2012 R2 waren diese Long-Term Servicing Branch. Windows Server 16, das gibt es da immer noch für Server mit Desktop Experience und Core Server. Und wenn ihr einen Nano-Server habt, dann sind wir heute in diesem CBB1. Das nennt sich Current Branch for Business 1 Release. Und Microsoft wird dann einfach weitere Releases für diesen Nano-Server entsprechend bringen und mit neuen Features. Und das Wichtige hier zu wissen ist, sobald CBB4 released wird, seid ihr gezwungen, aus Supportgründen auf mindestens CBB2, 3 oder 4 zu wechseln. Das heißt, ihr müsst mit der Zeit mitgehen. Ihr könnt nicht einfach hingehen und sagen, okay, ich möchte zwar immer die neuesten Feature, aber trotzdem noch ein paar Server long-term behalten. Das ist auch ein Entscheidungsgrund, ob ich hier Nano-Server einsetzen möchte oder nicht. Möchte ich immer die neuesten Features, möchte ich immer die Möglichkeit haben, auf den neuesten Stand zu kommen, ohne auf Features warten zu müssen, dann ist Nano-Server sicher die richtige Entscheidung. Wenn ich etwas mache, was halt entsprechend einfach install it once, touch it never, also in dem Sinne, nach dem Prinzip geht, dann sieht das Ganze etwas anders aus. Dann wähle ich wahrscheinlich eher ein Long-Term-Servicing-Build wie Core-Server oder Full-Server. Gut. Kurz angeschaut, ich habe schon gesagt, Nano-Server für diese Build-in-the-Cloud-Applications, egal ob physical oder in VMs oder in Containern, dasselbe gilt aber auch für Server Core. Entsprechend kann ich da das Deployment Model wählen. Je nachdem, was meine Applikation supportet, je nachdem, welchen Deployment Branch ich wähle, für das Ganze zu deployen. Wie gesagt, ich möchte hier nochmal sagen, Nano Service ist im Moment nicht die Lösung, wo Microsoft sagt, okay, alles mit Nano. Es gibt wirklich spezielle Einsatzgebiete für Nano und Nano Server hat doch relativ viele Benefits. Und wir kommen kurz zu den Benefits, die wir hier haben. Das sind Benefits, die Microsoft sieht, aber die auch wir jetzt in gewissen Deployments gesehen haben. Also zum einen ist es extrem einfach zu deployen, extrem schnell. Wir können da extrem schnell hingehen. Die Images sind sehr klein, sehr lightweight. Wir können hingehen, etwas deployen, wir können sehen einen Fehler, wir können das innerhalb von 2-3 Minuten nochmal neu ausrollen, ohne da irgendetwas anzukommen. Das Ganze ist sehr automatisiert. Das heißt, ich werde schon eigentlich gezwungen, Automation zu benutzen, damit ich das entsprechend so deployen kann. Ich kann aber das in meine bestehenden Workflows reinnehmen. Wenn ich da schon einen Deployment-Workflow habe, den ich schon automatisiert habe, mit Windows-Deployment-Services und so weiter, kann ich die weiterhin nutzen. Natürlich sollte das Ganze Kosten optimieren, hoch stable sein, sodass wir nicht mehr wirklich viele andere Dinge haben, also kein Notepad mehr oder kein Paint auf einem Hyper-V-Server haben, könnte es dazu etwas beibringen. Für uns persönlich ist es jetzt key momentan, das in Fabric, in Cloud-Deployments zu verwenden, das heißt Hyper-V-Hosts, Storage-Hosts und so weiter, wann möglich Nano-Server zu verwenden, weil dann der Kunde entsprechend auch nicht auf neue Patches oder neue Features warten muss, sondern die Leute, die beispielsweise Service-Provider sind um jedes neue Feature froh und entsprechend können wir da dann auch wirklich mitgehen mit Nano-Server, das ist zum Beispiel das eine. Nebst den anderen Vorteilen mit Security und so weiter. Und wie gesagt, Performance sollte da auch kein Problem sein. Ein kleiner Punkt, warum wir beispielsweise heute in gewissen Fällen noch keinen Nano-Server einsetzen, ist Backup. Wenn ihr System Center Data Protection Manager einsetzt, es gibt heute noch keinen Agent für Nano-Server. Das heißt, das gilt für uns schon ein gewisses Maß an Kunden im Moment. Das heißt aber nicht, dass das DPM-Team arbeitet mit Hochdruck am Nano-Server-Agent, damit wir entsprechend auch unsere Hyper-V-Hosts mit Nano-Server betreiben können und entsprechend Backups fahren können. Einfach so als kleine Idee, wenn ihr nach Hause geht und sagt, okay, jetzt deployen wir Nano-Server flächendeckend für unsere Hyper-V-Hosts, macht zuerst sure, dass auch die Umsysteme wie Backup oder Antivirus entsprechend so funktionieren. Gut. Ja, das war's von meiner Seite. Ich hoffe, ich konnte etwas Neues zeigen über Nano-Server. Wir haben noch 5 Minuten oder so ungefähr. Wenn ihr Fragen habt, könnt ihr gerne stellen. Sonst bin ich auch noch am Event für die nächsten paar Stunden und könnt jederzeit zu mir kommen und mir Fragen stellen oder sonst mich übers Internet kontaktieren, wenn ihr Lust habt. Die Frage war, ob ich den Nano-Server von einem USB-Stick betreiben kann. In der Theorie geht das. In der Theorie. Aber ist halt nicht der Punkt ist der, auch SD-Card ist auch so eine Geschichte. Das würde so funktionieren. Im Moment sieht es so aus, dass das nur Support ist, wenn der OEM das entsprechend so weitergibt und konfiguriert. Es gibt gewisse Möglichkeiten mit RAM-Disk und so weiter. Es gibt gewisse Parameter, die ich da verwenden kann. Bei SD-Card ist wirklich so, Microsoft, der Grund, warum zum Beispiel es noch nicht Support ist, weil Microsoft davon ausgeht, dass viele Kunden hingehen würden, die günstigste SD-Card kaufen würden und dann entsprechend halt die verwenden würden und das zu einer Bad User Experience führen würde. Sonst noch sehe ich noch eine Frage, sonst lasse ich euch in die Pause. Ja. Die Frage war, ob noch andere Hypervisor supported werden. Grundsätzlich, ich spreche jetzt mal VMware an, grundsätzlich funktioniert das. Jetzt ist es so, es gibt noch kein Package, welches die VMware-Treiber hat. Wie man das momentan umgehen kann, ist beispielsweise, dass man sagt, okay, ich behandle das wie einen physischen Server und füge entsprechend die Treiber von Hand hinzu. Und dann funktioniert das auch auf VMware. Die Idee müsste eigentlich sein, dass zum Beispiel VMware mit einem Package rauskommt, ein Driver-Package, und dies entsprechend für Nano-Server bereitstellt. Und das Problem wäre eigentlich dann auch gelöst. Sonst noch eine Frage, falls jemand... Sehe ich nur. Okay. Sonst wünsche ich euch noch einen schönen Nachmittag. Viel Spaß mit der weiteren Session.